wenn ich jetzt ein falsches Attest ausstelle. Wissen Sie, was da passieren kann? Razzien, Paragraph 278 Strafgesetzbuch, ich mach mich doch strafbar!
Was die Leute auf der A2 überhaupt alle gemacht haben, war das ein Querdenker-Autokorso? Dann wurden sie gerecht bestraft.
Inzwischen ist klar, diese beiden Querdenker-Demos waren Corona-Superspreader-Events. Alles okay, keine Ahnung, ja, wir sind ja die Putin-Presse, ist uns Wurst, macht es ruhig. Aber ihr seid doch die Guten, ihr seid doch der Tagesspiegel. Ihr seid doch das Medium mit der nationalen Reputation.
Journalistische Sorgfaltspflicht gleich null. Schlicht Populismus geht gar nicht.
Liebe Tagesspiegel-Redakteure, wir haben Platz.
Basta Berlin.
Immer, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Lockdown-Woche 47. Es ist
Donnerstag, der 11. Februar 2021. Hier ist Folge 74. Mein Name ist Benjamin Golmer. Hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Ja, der Lockdown geht wie zu erwarten in die nächste Runde. Ist aber gar nicht schlimm, weil das Haus können Sie ja eh nicht verlassen. So viel Schnee und Eis draußen. Was für ein Chaos auf den Autobahnen, auf den Schienen. Ja, und warum?
Wegen Merkel!
Ja, natürlich. Merkel macht den Lockdown zum Flockdown. Und hast du gehört, was Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gesagt hat? Ja gut, Ausfälle im Nah- und Fernverkehr, Chaos auf den Autobahnen, bleiben es einfach daheim. Wo sollen wir denn auch sonst hin? Ich frage mich, was die Leute auf der A2 überhaupt alle gemacht haben. War das ein Querdenker-Autokorso? Dann wurden sie gerecht bestraft durch dieses Schneechaos. Meine Güte. Aber wir werden uns heute mal nicht mit dem Wetter beschäftigen. Wir halten es da mit einem großen Philosophen, Professor Dr. Christian Maria und noch ein paar andere Namen. Drosten, wir haben Besseres zu tun.
Richtig. Also wir blicken heute auf Deutschland einig Maskenland. Denn immer mehr Zuschriften, die haben uns erreicht, die von unglaublichen Begegnungen mit den Ordnungsbehörden in diesem Zusammenhang berichten. Und wir klären heute mal auf, wo Sie die Maske eigentlich nicht tragen müssen, welche Ausnahmen es da gibt und auch wie die Ärztekammer auf Mediziner einwirkt, bloß keine Atteste zur Befreiung auszustellen, komme, was da wolle.
Außerdem hat unsere Recherche rund um die Quarantäne deutlich an Fahrt aufgenommen. Vielleicht erinnern Sie sich, in der letzten Folge haben wir schon angedeutet, wir wollen gerne wissen, wie viele Menschen haben die deutschen Gesundheitsämter eigentlich wirklich in Quarantäne und in Isolation geschickt. Wir haben über 400 Bundesländer und Gesundheitsämter angeschrieben und wir haben da erste Antworten für Sie. Wir haben auch erste Zahlen, aber eins kann ich Ihnen sagen, einige Antworten haben richtiggehend satirisches Potenzial.
Aber zunächst, da biegen wir nochmal ab Richtung Briefkasten. Seit der vergangenen Sendung, da sind wieder so viele Nachrichten von Ihnen eingetrudelt. Also ich würde sagen, hunderte Mails plus die Kommentare natürlich noch unter dem Video. Sehr gerne weiter so, richtig toll. Unsere E-Mail-Adresse lautet natürlich auch weiterhin bastaberlin@snanews.de. Ja, und an dieser Stelle, da möchten wir auch einen kleinen Aufruf machen.
Wir wollen uns in der kommenden Woche um das deutsche Gesundheitssystem kümmern. Wir wollen nicht nur schauen, wie ist das eigentlich im Moment in Praxen und Krankenhäusern. Wir wollen auch wissen, wie hat sich das eigentlich in den vergangenen Jahren entwickelt. Wenn Sie also Mediziner sind, im Krankenhaus arbeiten oder etwas damit zu tun haben, Notruf oder irgendwas in diesem Bereich, dann können Sie sich gerne an uns melden. Wir würden uns sehr freuen. Und zwar mit Fakten und mit Geschichten aus Ihrem Alltag in den vergangenen Jahren.
Also bitte schreiben Sie uns, wenn Sie zum Beispiel von diesen Entwicklungen berichten können, inwieweit hat sich das denn ausgewirkt, dass das Gesundheitssystem immer mehr auf Gewinne ausgerichtet ist? Welche praktischen Beispiele gibt es dafür? Wie wird was abgerechnet? Welche Anweisungen gibt es vielleicht von Chefetage, von Beratern, Krankenkassen, aus der Politik? All das interessiert uns. bastaberlin@snanews.de. Betreff Gesundheit.
Wo wir gerade dabei sind, bevor wir mit Monika anfangen, möchte ich gerne nochmal auf Telegram hinweisen.
Ach, gerne.
Telegram-Kanal Basta Berlin, zusammengeschrieben. Macht richtig Spaß. Wir haben jetzt 5000 Leute. Wenn ich mal so überlege, ich gehe davon aus, dass jeder bei Telegram auch die Sendung guckt, dann ist es aktuell jeder Sechste, der die Sendung guckt und bei Telegram
super.
Ist... super, aber ausbaufähig. Also wenn Sie bei Telegram grundsätzlich so unterwegs sind, dann auch uns abonnieren. Mhm. Und Joppa fragte mich, ob wir nicht mal wieder eine Umfrage machen wollen.
Ja, hast eine Idee.
Ich würde einfach mal eine klassische Sonntagsfrage machen. Mhm. Also wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Okay, Antwortmöglichkeiten. Die Basis, die Souverän, die Todenhöfer-Partei, Bündnis 88, die Braunen und vielleicht auch wir 2020. Das ist die Frage.
Du meinst uns. Wir können ja uns auch, nein. Nee, da halten wir
also,
uns raus.
Das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Also soll ich jetzt alle normalen Parteien da zur Abfrage geben?
Och,
und noch Alternativen?
Mach noch mal nur die Alternativen. Würde mich mal interessieren.
Genau, dann fasse ich einfach die Grünen, die Linke, die SPD und die CDU-CSU als Blockpartei zusammen, als oder auch als
Lockpartei.
Die Lockpartei. Und dann geben wir Ihnen noch ein paar andere Möglichkeiten. Also, wenn ich das auf dem Schirm habe, dann machen wir das Donnerstag 17:30 Uhr, dass die Umfrage dann veröffentlicht wird. Telegram-Kanal Basta Berlin. Und jetzt geht's weiter mit Monika. Monika hat uns eine Mail geschrieben und die steht auch beispielhaft für die Fragen, die sich viele Menschen stellen. Sie schrieb uns: Mir brennt etwas auf meiner Seele. Die Regierung sagt, dass nichts mehr wird wie vorher. Wie sieht es denn nach der Pandemie aus? Was kommt auf uns zu? Was verändert sich? Was ist der Plan?
Stellenweise haben wir das ja immer mal wieder beantwortet, aber ja, das ist natürlich wirklich was, was viele beschäftigt. Und das zu beantworten, das ist nicht ganz einfach. Also wir versuchen das jetzt mal nur im Ansatz. Erstmal ist ja die Frage, wann ist denn diese Pandemie eigentlich vorbei und wie wird das definiert? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir ja mindestens noch dieses Jahr mit diesen Maßnahmen, die wir haben, in der Pandemie leben müssen. Vermutlich auch noch bis ins nächste Jahr hinein. Also das heißt zum Beispiel Verbot von Großveranstaltungen, Maskenpflicht, Hygienemaßnahmen, eventuell auch das Kontaktverbot. Das wird uns noch Monate definitiv begleiten.
Und derzeit sieht es danach aus, als wenn der Lockdown immer weiter verlängert wird, bis die Impfquote erreicht ist, die man sich vorgestellt hat. Und dann stellen sich ja neue Fragen. Also hilft denn der Impfstoff gegen die neuen Mutanten und die Mutanten der Mutanten, die jetzt ja auch schon wieder im Gespräch sind? Also man kommt da ja gar nicht mehr raus und muss dann jährlich neu geimpft werden. Ist man trotz des Impfstoffes eigentlich noch ansteckend? Wie viele Nebenwirkungen hat der Impfstoff? Also da sind ja noch so viele Fragen, allein wenn es nur um diesen Impfstoff geht, der uns ja als Notanker aus der Pandemie da irgendwie empfohlen wird.
Ja, auch als einziger Anker, Plan A ohne Plan B.
So ey, weißt du, was das Beste ist? Ich meine, da draußen sind ja jetzt nicht so viele Impfstoffbegeisterte. Aber wir müssen doch mal einig sein. Es ist doch wirklich absurd. Der Lockdown kostet uns pro Woche 1,5 Milliarden. Das Impfprogramm der Europäischen Union kostet uns 2,7 Milliarden. Das heißt, mit insgesamt 2 Wochen deutschem Lockdown hast du schon die ganzen Kosten vom Impfprogramm der Europäischen Union zusammen. Da muss man doch, da kann man doch nicht, kann man sich doch nicht hinstellen und sagen, ist doch im Großen und Ganzen alles gut gelaufen. Nee, es war wirklich eine absolute Komplettkatastrophe. Ja. Es ist eine absolute Komplettkatastrophe. Habe ich es dir schon mal gesagt? Oder?
Was war das noch gleich?
Es war eine Komplettkatastrophe. Ach. Grüße an Flinten-Uschi oder Lockdown-Uschi und Mutti Merkel aus dem Gesundheitsamt, aus dem Kanzleramt. Es war wirklich eine richtige Komplettkatastrophe. Wenn ihr glaubt, der Impfstoff ist unsere Rettung, dann solltet ihr wirklich Geld in die Hand nehmen.
Und eine Schwimmweste kaufen.
Ja, also.
Aber nehmen wir jetzt nur mal theoretisch an, ja, der Impfstoff, der würde wirklich die bestmögliche Wirkung erzielen und auch ohne Nebenwirkungen sein. Also das ist sehr theoretisch jetzt. Dann stellt sich ja trotzdem nach der Pandemie die Frage, was ist denn, wenn sich nicht jeder Bürger impfen lassen möchte? Einen gesetzlichen Impfzwang, den soll es ja nicht geben, aber die Privatwirtschaft, die wird das ja durchaus an einigen Stellen machen. Also Stichwort Flugreisen, Stichwort Großveranstaltung, dann auch Lehrer, Pfleger, Ärzte, Polizisten, all diese Branchen und Bereiche könnten möglicherweise demnächst vor verpflichtenden Impfungen stehen.
Also ist jetzt nicht unser zentrales Thema für den heutigen Tag, aber aus Spanien hören wir jetzt schon, dass es den Impfausweis für Touristen geben soll. Dänemark sagt beispielsweise, dass der Impfausweis so wichtig werden soll wie der Personalausweis. Also ich denke, wir wissen alle, in welche Richtung das dann geht. Egal, ob es Eventbereich ist, Gastronomie, Einzelhandel, da wird sich einiges verändern. Und nebenbei erwähnt, wird es da natürlich auch zu Insolvenzen kommen. Und dann schauen wir mal, wer davon eigentlich profitiert. Für die ja immerhin gute Nachrichten.
Na, ob diese neue Realität, das vielleicht am Rande, dann wirklich viel schlimmer ist oder ob sie zumindest in den Bereichen Pflege, Bildung oder auch Digitalisierung oder auch Bürokratieabbau sogar Chancen haben kann. Das steht natürlich jetzt auf einem anderen Blatt Papier. Denn die Corona-Krise, die hat ja quasi wie mit einer Lupe gezeigt, in welchen Bereichen es richtig übel läuft und auch vor Corona schon richtig übel gelaufen ist. Also das könnte sich ändern, zumindest theoretisch.
Endlich mal was Optimistisches von dir, das freut mich. Und ich möchte da noch mal kurz anknüpfen. Also allein an Silvester habe ich ein bisschen durch Deutschland telefoniert, bei Menschen angerufen, die ich kennengelernt habe, um mich mal zu bedanken für das Jahr und noch mal kurz mich hören zu lassen. 5 Bundesländer habe ich da abtelefoniert und ich glaube, das ist, so geht es ganz vielen Leuten da draußen. Man hat sich kennengelernt, man hat sich zusammengeschlossen und man weiß, ich bin nicht alleine und gemeinsam können wir doch versuchen, etwas zu verändern. Egal in welche Richtung das jetzt ist, aber ich denke, wir verstehen uns, in welche Richtung ich hier spreche. Das bringt uns zu Lutz. Er ist ein mutiger Einzelkämpfer, aber hat sich auch an uns gewandt und in der Sekunde, wo wir es veröffentlichen, ist der Lutz kein Einzelkämpfer mehr.
Ja.
Es geht um einen Vorfall aus dem August. Beim Sportartikel-Discounter Decathlon soll das passiert sein, ganz bei uns um die Ecke. Mhm. Er war dort einkaufen, ohne Maske, denn er hat einen Attest zur Befreiung. Trotzdem hat er dann vor Ort große Probleme bekommen und dann auch Post vom Ordnungsamt.
Oh ja, und in dieser Post, darin hieß es, er habe eben eine Ordnungswidrigkeit begangen. Er habe fahrlässig einer Verpflichtung zuwider gehandelt, sich uneinsichtig gezeigt, aber Kern des Vorwurfs ist, dass auf der Kopie dieses ärztlichen Attests nur verzeichnet war, dass das Tragen einer Maske aus medizinischen Gründen eben unzumutbar sei, nicht aber der genaue medizinische Grund. Und das sei eben nicht rechtens.
Die Frage lautet also, muss auf dem Attest tatsächlich ein medizinischer Grund der Befreiung stehen? Muss man also Diagnosen darauf schreiben, die Art der Erkrankung? Und wird man da nicht vielleicht zum gläsernen Patienten? Was ist eigentlich mit dem Datenschutz? Marcel, dazu hast du in der vergangenen Woche die Ärztekammer Berlin befragt.
Die Antwort ist da leider eindeutig. Zitat, aus der Rechtsprechung ergibt sich, dass aus einem ärztlichen Attest zur Ausnahme von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sich nachvollziehbar mindestens ergeben muss, auf welcher Grundlage die ausstellende Ärztin oder der ausstellende Arzt ihre oder seine Diagnose gestellt hat und wie sich die Krankheit im konkreten Fall darstellt.
Die Ärztekammer Berlin hat uns dazu auch einen Link zur Verfügung gestellt. Da steht es dann nochmal schwarz auf weiß. Unter dem Punkt zwingende Inhalte einer ärztlichen Bescheinigung zur Ausnahme von der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird genau das bestätigt. Grundlage sei übrigens die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Neustadt an der Weinstraße vom 10. September 2020.
Und damit steigen wir jetzt mal so richtig in die Sendung ein. Vielen Dank auf jeden Fall an den Lutz. Grüße sind raus. Er will übrigens zur Not, das sei noch dazu gesagt, er will zur Not auch das Ordnungsamt selbst noch verklagen. In dem Fall werden wir das natürlich auf jeden Fall weiter für Sie beobachten.
Also bevor man überhaupt ein Attest weggenommen bekommen kann, muss man ja erstmal eins bekommen. Und das soll ja gar nicht so einfach sein. Also bei einigen Ärzten und Heilpraktikern in Deutschland ist ja bereits die Polizei eingeritten. Mit ganzen Mannschaftswagen gab es da Razzien. Da gibt es Fälle aus dem Januar, aus dem November, aus dem Oktober. Beispielsweise im November der Bamberger Arzt Dr. Trebin. Im Januar Dr. Carola Javid-Kistel. Und bereits im Oktober natürlich der prominenteste aus dieser Liste Dr. Bodo Schiffmann. Ihnen wird vorgeworfen, Gefälligkeitsatteste ausgestellt zu haben. Dr. Schiffmann sprach vor wenigen Tagen davon, dass diese Razzien bei entsprechenden Ärzten ja nicht nur die Ärzte selber treffen, sondern auch noch eine Streuwirkung haben auf alle anderen Ärzte, die sich dann möglicherweise nicht mehr trauen, Atteste auszugeben.
Scheint übrigens regional unterschiedlich zu sein. Grüße nach Köln an eine Dame, die, glaube ich, weiß, wer gerade gemeint ist, die quasi da schon den Ruf hat, dass sie mit ihrem Schild um den Hals gar kein Problem beim Einkaufen, da wohl in Köln. Aber es geht eben auch anders. Und gut, ob Atteste jetzt rechtmäßig ausgestellt werden oder nicht, das können wir natürlich jetzt hier nicht beurteilen. Wir wollen Ihnen aber heute mal zeigen, wie die Ärztekammer Berlin dafür sorgen möchte, dass möglichst wenig Atteste ausgestellt werden.
Dafür gibt es 8-seitige Hinweise für Ärzte zur Bescheinigung eines medizinischen Grundes. Das hatten wir ja vorhin schon mal eingeblendet. Da steht eine ganze Menge Interessantes drin und wir werden das jetzt noch mal so ein bisschen nachvollziehen, wie das möglicherweise beim Onkel Doktor so abläuft oder ablaufen soll, laut Ärztekammer. Mhm. Also, zunächst einmal wird in diesem Papier dann auf die Infektionsschutzverordnung hingewiesen. Da steht beispielsweise, dass Herr Jopper und ich, wenn wir auf der Arbeit sind und ich jetzt aufstehe, natürlich die Mund-Nasen-Bedeckung tragen muss. Egal, ob ich auf Klo gehe oder mir einen Kaffee hole, Mund-Nasen-Bedeckung wird natürlich aufgesetzt. Gilt auch auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt oder in Berlin auf gewissen Straßen und Plätzen.
Ja, und weiter geht's dann mit der rechtlichen Einordnung. Also Gerichte hätten die Maskenpflicht bestätigt mit der Auflage, dass die Notwendigkeit kontinuierlich überprüft werde. Aus unserer Sicht ist zwar fraglich, ob diese Notwendigkeit jemals überprüft wurde.
Die Notwendigkeit zur Bedeckung von Mund und Nase unter freiem Himmel. Wie wollen Sie denn bitte die begründen?
Ja,
haben Sie sich auch gar nicht zu geäußert.
Richtig.
Äußern sich auch Gerichte zu nicht.
Aber das heißt aber, es müsste auch in jedem Fall Ausnahmen für sogenannte Härtefälle geben. Das sind in Berlin zum Beispiel Kinder unter 6 Jahren, Gehörlose oder Schwerhörige oder Menschen mit einer ärztlich bescheinigten chronischen Erkrankung oder Behinderung, die eben die Maske nicht tragen können.
Zusammengefasst, es gibt also medizinische Gründe, die Maske nicht zu tragen. Menschen, die beispielsweise in Atemnot geraten, wenn sie auf der U-Bahn-Treppe nach oben laufen und die Maske tragen müssen, die könnten in Frage kommen. Mhm. Und wir wollen jetzt mal ganz genauer hinschauen, was es eigentlich mit den Empfehlungen der Ärztekammer Berlin auf sich hat. Wir werden die Hinweise, die dort gegeben werden, nicht gewichten. Wir werden versuchen, alle unterzubringen. Wir werden sie chronologisch nur ein ganz kleines bisschen variieren. Sie können sich das aber mal anschauen. Es ist ein bisschen wie das Panikpapier aus dem Innenministerium, wie es sich so liest. Also wie könnte so ein Gespräch beim Arzt eigentlich aussehen mit diesen Hinweisen? Dr. Joppa wird mal wieder in die Rolle des behandelnden Arztes schlüpfen.
Sehr gerne, diesmal in Hochdeutsch.
Ich werde dann also den Asthmatiker spielen. Ich nehme also in dieser Rolle hin und wieder auch mal Salbutamol gegen meine Beschwerden und mit der Maske komme ich nicht klar. Bühne frei, viel Spaß.
Der Nächste bitte.
Hallo, Morgen,
Dr. Joppa. Herr Gollmich.
Ja,
setzen Sie sich doch.
Danke.
Na, wie geht's Ihnen? Was führt Sie denn zu mir?
Ja, soweit alles gut. Mhm. Aber Sie wissen ja, dass ich Asthma habe, schon seit längerer Zeit. Mhm. Und da habe ich ja immer Probleme mit der Atmung. Mhm. Und jetzt muss ich ja immer diese Maske tragen, Supermarkt, S-Bahn oder so. Mhm. Und da wird das noch schlimmer. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie mir da vielleicht einen Test ausstellen können, weil ich das nicht mehr machen muss.
Moment, da gibt es ja ganz klare Richtlinien. Und zwar haben wir die Infektionsschutzverordnung. Hm. Da schaue ich jetzt mal kurz rein. Da ist nämlich auch alles geregelt. Und da steht nämlich, dass Sie eine Maske tragen müssen. Hm. Befreien kann ich Sie dann nur, wenn Sie gehörlos sind.
Nein.
Wenn sich Ihre Gesundheit erheblich verschlechtern könnte.
Ja, so ist es ja bei mir. Also mit der Maske habe ich einfach das Gefühl, dass ich schlechter atmen kann. Und das habe ich ja öfter sowieso schon. Hm. Aber unter der Maske ist das halt einfach nochmal schlimmer.
Ja gut, aber ich meine, das mit der Verschlechterung, das ist ja auch immer subjektiv. Also ob da jetzt wirklich eine erhebliche Verschlechterung zu befürchten ist, vor allem wenn Sie das ja öfter haben. Naja gut, also haben Sie denn schon mal darüber nachgedacht, einfach einen anderen Stoff zu benutzen? Ich meine, es muss ja jetzt nicht diese FFP2-Maske sein. Sie können ja jetzt auch so eine OP-Maske, die sind ja leichter, einfach benutzen.
Ja, ich hatte erst so eine Stoffmaske, da ging es so ein bisschen, aber jetzt muss ich ja die OP-Maske anziehen. Und die Experten sagen alle, die muss auch richtig eng sitzen.
Richtig.
Und da bekomme ich halt auch keine Luft mehr.
Ja gut, jetzt muss ich ja entscheiden, ob Sie das können oder nicht, das mit dem Luftkriegen. Naja, und das mit der grundsätzlichen Befreiung, das ist auch grundsätzlich schwierig. Also, wissen Sie, das würde ja bedeuten, dass Sie jetzt auch gar nichts machen könnten mit dieser Befreiung. Sagen Sie, arbeiten Sie eigentlich als Fitnesstrainer oder Gerüstbauer?
Nein, ich bin Journalist.
Ach, naja, also nicht körperlich, ja. Für körperliche Anstrengungen, da könnte ich Sie befreien. Aber so?
Mir fehlt aber die Luft schon ohne körperliche Anstrengung, also zum Beispiel im Supermarkt oder in der Bahn.
Naja, also die Ärztekammer, die schreibt ja, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass Sie die Maske jetzt gar nicht tragen können. Ich könnte Sie jetzt zum Beispiel zeitlich befristet befreien. Das würde jetzt bedeuten, beispielsweise für Zugfahrten von über einer Stunde. Das ging vielleicht.
Mhm. Aber das kommt doch bei mir auch nicht vor. Ich meine, wo soll ich denn hinfahren? Mhm. Bei mir geht es doch um S-Bahn und Einkaufen.
Mhm. Ja, das ist natürlich blöd. Ja, gut. Dafür bräuchten Sie jetzt eine schwere Atemwegserkrankung oder eine Behinderung. Oder eine schwere psychische Störung.
Aber ich habe doch Asthma, das ist doch.
Aber keine Behinderung oder eben eine schwere psychische Störung, das wäre toll. Aber wie schwer ist Ihr Asthma denn? Also schwer ist ja jetzt so eine Definitionssache. Da möchte ich mir jetzt ja auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wissen Sie?
Also ich sage Ihnen, es ist schwer und Sie sind Arzt, Sie können das doch beurteilen.
Ja, Moment. Schauen Sie, wenn Sie die Maske jetzt nicht tragen, ja, dann gefährden Sie ja auch andere Menschen. Das ist ja auch völlig unsolidarisch, Herr Gollme. Und nicht nur das, es können ja sogar Schadenersatzansprüche auf Sie zukommen.
Auf mich?
Wenn Sie andere anstecken. Ja.
Auf mich?
Ja, Herr Gollme.
Schadenersatzansprüche auf mich, wenn ich im Supermarkt keine Maske trage und dann stecke ich angeblich jemanden an und der verklagt mich auf Schadenersatz? Wie würden Sie das beweisen?
Ja, gut, aber denken Sie doch jetzt mal an sich. Denken Sie doch mal an sich selbst, Herr Gollme. Also Sie sind ja vulnerabel. Sie sind ja besonders gefährdet wegen Ihrem Asthma. Ja? Da schützen Sie sich doch besser selber mit der Maske. Sie sind ja selbst Risikogruppe.
Hä? Moment mal. Eben war ich nicht krank genug für eine Befreiung und jetzt bin ich vulnerable Risikogruppe. Das passt doch überhaupt nicht zusammen.
Ja, Moment mal. Also auf jeden Fall muss ich das Gespräch hier jetzt alles erstmal dokumentieren. Ja, jedes einzelne Wort, auch mit Blick auf mögliche Ordnungswidrigkeiten oder Strafverfahren, Herr Golme.
Wie Strafverfahren? Was hat denn das jetzt mit dem Strafverfahren zu tun?
Das geht doch vor Gericht. Was glauben Sie denn? Also, wenn ich jetzt ein falsches Attest ausstelle, wissen Sie, was da passieren kann? Razzien, Paragraph 278 Strafgesetzbuch, ich mach mich doch strafbar!
Aber ich will doch kein falsches Attest, ich habe Probleme mit der Maske, ich krieg keine Luft.
Ja, aber wie schlecht geht es Ihnen denn? Für Sie gibt's hier übrigens auch einen Paragraphen, so Sekunde, das ist Paragraph 279 Strafgesetzbuch, ja, außerdem gibt es noch Ordnungswidrigkeit. Da drohen Ihnen 25.000 Euro Bußgeld, Herr Golme.
Mhm, so nämlich. 25.000 Euro? Echt jetzt?
Ja, ja. Und außerdem schreibe ich Ihre Diagnose auf das Attest drauf. Ja? Also da muss draufstehen, was Sie haben auf dem Attest. Wollen Sie, dass ich da jetzt draufschreibe auf dem Attest, dass Sie eine Behinderung haben oder eine schwere psychische Störung?
Das geht doch nicht. Ich meine, man kann doch nicht jedem meine Diagnose zeigen müssen. Wenn ich jetzt in die Tankstelle gehe oder einen Espresso trinke, muss ich doch nicht jedem die Diagnose zeigen.
Naja, also zumindest muss ich da draufschreiben, schwere chronische Erkrankung. Ja, und ja, das muss ich draufschreiben. Dafür führt gar kein Weg dran vorbei. Und dazu gibt es ja auch mehrere Urteile schon.
Mhm. Aber es gibt doch auch ein Urteil vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Und da steht drin, dass ich das nicht vorzeigen muss. Das ist doch auch Datenschutz. Braucht doch keiner zu wissen, was ich habe.
Na, Sekunde. Ich habe hier nämlich auch ein Urteil. Und das habe ich von der Ärztekammer bekommen, ja. Da habe ich es stehen. Wenn das Urteil hier das Bestand haben sollte, dann könnte ich Ihnen theoretisch zwei Atteste ausstellen. Also eins jetzt für Polizei und Ordnungsamt, das mit dieser medizinischen Begründung drauf. Mhm. Und dann eins für die Tankstelle ohne Diagnose. Mhm. Aber nur, wenn das Urteil natürlich auch bestätigt wird. Und ich zweifle daran. Also ich zweifle sowieso daran, überhaupt Ihnen ein Attest auszustellen. Glauben Sie, ich stelle Ihnen jetzt zwei Atteste aus. Und jetzt, wenn wir schon dabei sind, ja, die Berliner Ärztekammer, die untersucht ja aktuell mehrere Ärzte. Da geht es um Berufspflichtverletzung. Was meinen Sie denn, was hier los ist, wenn ich eine Anzeige bekomme? Ja? Also dann muss ich hier Ihre komplette Akte, das muss ich alles rausgeben. Und wenn ich das nicht mache, dann kann die Staatsanwaltschaft kommen und alles beschlagnahmen. Hier in meiner Praxis, die Staatsanwaltschaft.
Das heißt, Sie geben mir keinen Attest?
Doch, kommen Sie wieder, wenn Sie behindert sind.
Oder schwer psychisch krank. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange.
Ja, sehr schön. Normalerweise hätten wir dieses ganze Schauspiel natürlich mit Maske machen müssen, wie es dann in den ärztlichen Praxen auch tatsächlich ist, auch geschenkt. Aber Sie merken, Verordnungen und Maßnahmen, da soll quasi nicht nur der Bürger im Allgemeinen, sondern auch der Mediziner im ganz Speziellen, dem soll das Denken abgenommen werden.
Apropos abgenommen, es kann ja wohl auch passieren, dass Ihnen das Attest wieder abgenommen wird. Also wir haben da eine Zuschauermail bekommen von Barbara, schöne Grüße. Da geht es wirklich extremer. Sie hatte ein Attest und musste dann nochmal zurück in die Praxis.
Der Druck auf die Ärzte, der scheint so groß mittlerweile zu sein. Barbara hatte ihr Attest von ihrer Ärztin bekommen, die ist gleichzeitig übrigens auch Internistin und Homöopathin. Dann vor zwei Wochen hat sie den Anruf bekommen aus der Praxis, ja gut, dass ich sie erreiche. Ich hatte Ihnen doch damals diese Befreiung zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes gegeben. Sagen Sie, haben Sie den eigentlich jemals gebraucht?
Die Ärztin sagte dann, dass Barbara erneut die Praxis aufsuchen soll, weil in dem Attest etwas geändert werden müsse. Die Krankenkasse hätte die Ärztin darauf aufmerksam gemacht, dass die alten Atteste nicht mehr gültig seien. Aber von wegen Änderung.
Ja. Als Barbara dann die Ärztin besucht, wurde sie dann aufgefordert, ihr Attest zurückzugeben. Die Medizinerin sei nämlich informiert worden, dass sie als Ärztin persönlich dafür haftbar gemacht werden könne, falls Barbara aufgrund der Befreiung jemanden mit Corona infizieren würde. Falls ein neues Attest gewünscht sei, dann solle Barbara sich das von einem Psychiater ausstellen lassen.
Das ist schön. Diesen Aspekt haben wir noch gar nicht drin in unserem Schauspiel. Dass das angeblich der Ärztin auch gesagt wird.
Mhm.
könnten wir auch nochmal nachfragen. Es handelt sich ja tatsächlich auch hier wieder um einen Fall aus Berlin. Barbara ist nämlich ehrenamtliche Sterbebegleiterin in Berlin. Und wer das macht, wer dieses Ehrenamt in Berlin ausführt, der muss auch eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das bedeutet, Barbara kann ihr Ehrenamt jetzt nicht mehr ausführen. Wobei ich glaube, dass gerade Sterbebegleiter in diesen Zeiten besonders wichtig sind. Barbara schreibt uns übrigens, dass sie aufgrund eines traumatischen Kindheitserlebnisses diese Maske nicht mehr tragen kann, weil sie Atemnot bekommt.
Ja, und das eben alles jetzt, dass sie diesen Job, der ja ehrenamtlich war, nicht mehr ausüben kann. Das alles, weil Behörden den Ärzten Angst machen, ihnen sogar drohen, hinter den Kulissen ja sogar Dokumente und Leitfäden schicken. Und wer aus gesundheitlichen Gründen eben wirklich keine Maske tragen kann, der erfährt Repressionen, Strafen, pauschalisierte Denunzierung. Es nervt, wirklich, Punkt. Also kann ich nicht anders sagen.
Kollege Joppa ist sowieso ein bisschen angespitzt im Moment. Das kann ich aus dem Alltag Ihnen so berichten. Das liegt an unserem nächsten Thema. Also, Herr Joppa, der ist jetzt ja schon seit Tagen mit der Nase direkt am Bildschirm und trägt hunderte Zahlen und Namen in Listen ein. Ab und zu flucht er da mal, dann lacht er wieder so ein bisschen schizophren und dann hört man ihn wieder tippen. Und das hat mit der Recherche zu tun, der wir uns jetzt widmen wollen.
Ja, nochmal zur Erklärung und Einordnung, falls Sie unsere vergangene Sendung nicht gesehen haben. Uns hat interessiert, wie viele Menschen in Deutschland eigentlich schon einmal in die Quarantäne mussten. Also dabei meinen wir jetzt nicht nur die offiziell positiv Getesteten, die dann eben in die angeordnete Isolation mussten, sondern eben auch die sogenannten Kontaktpersonen und die Verdachtsfälle, bei denen man ja gar nicht weiß, ob sie das Coronavirus überhaupt hatten.
Also gesammelte Daten dafür existieren in Deutschland nicht. Das Robert-Koch-Institut hat uns, wie so oft, an die Gesundheitsämter verwiesen. Über 400 sollen das wohl sein und da hat sicherlich keiner mit gerechnet, dass wir die wirklich zusammentragen. Ist ja auch eine große Arbeit, aber wir haben es getan. Ist jetzt über eine Woche her und Marcel hat weitere Ergebnisse für uns.
Also zunächst mal das Positive. Knapp 80 Gesundheitsämter, die haben mir auch tatsächlich schon mit Zahlen geantwortet. Meistens auch die Zahlen, die ich wollte. Da hat man mir dann eben mitgeteilt, wie häufig in dem bestimmten Landkreis oder der bestimmten Stadt seit Beginn der Pandemie jetzt Quarantäne verhängt wurde. Und dann nochmal unterteilt, angeordnete Isolation aufgrund des positiven Tests oder eben als ungetestete Kontaktperson und Verdachtsfall.
Also das sind jetzt eine ganze Menge Daten, die wir erstmal auswerten müssen, aber vielleicht kannst du uns ja schon mal was zur Tendenz sagen.
Ja, im Moment natürlich nur ganz grob, weil wie gesagt 80, das sind noch nicht alle. Ein paar müssen wir auch mehrfach anschreiben, bei vielen sind wir noch im Austausch. Aber so ganz in etwa, da gilt der Schlüssel, dass pro positiv getesteter Person zwischen 5 und 15 weitere Personen als Kontaktperson in die Quarantäne mussten. In etwa kristallisiert sich im Moment heraus, dass wahrscheinlich im Schnitt es etwa 8-mal so viele sind.
Dann schauen wir doch mal auf die offizielle Statistik. Laut Robert-Koch-Institut haben sich insgesamt in Deutschland 2,3 Millionen Menschen infiziert. Bei so vielen Menschen gab es also einen positiven PCR-Test. Die mussten sich isolieren, denn das ist, glaube ich, hast du mir beigebracht, der Unterschied. Isolation für positiv Getestete, Quarantäne für Kontaktpersonen, so in etwa. Also, die mussten sich isolieren, also zu Hause bleiben, im schlimmsten Fall auch im Krankenhaus.
Und nach unseren ersten Berechnungen kommen wir dann, also multipliziert mit 8, kommen dann nochmal rund 18,4 Millionen Menschen hinzu, die als Kontaktperson oder als Verdachtsfall in die Quarantäne mussten. Zusammengenommen sind es über 20 Millionen Frauen, Männer und natürlich auch Kinder, die von der Außenwelt dann abgeschnitten waren.
Also wenn sich deine Erhebung so bestätigen sollte, wäre das ja ungefähr jeder vierte Mensch in Deutschland. Das ist ja wirklich eine ganze Menge, jeder vierte.
Ja, kein Wunder, dass man die Zahlen irgendwo liest. Um das natürlich jetzt direkt mal wieder zu relativieren, ich sag mal, hätte sich statistisch jeder vierte in Quarantäne begeben müssen.
Wieso hätte? War nicht?
Naja, also ich möchte jetzt mal ein paar Antworten von Gesundheitsämtern vorlesen, die ich auf meinem Computer mal im Ordner Absage vermerkt habe. Das sind so etwa 30 Stück ungefähr.
Okay.
Ja. Ein paar davon, die haben mich dann auch wirklich zum Schmunzeln gebracht, wenn das Thema nicht eigentlich so tragisch wäre. Und die waren auch teilweise wirklich absurd. Benjamin, die habe ich auch mal ein paar gegeben. Wir machen das jetzt einfach mal abwechselnd.
Gut, behalten Sie bitte im Hinterkopf, dass es durchaus auch Gesundheitsämter gab, die sehr vorbildlich Zahlen und Daten geliefert haben. Eins davon werden wir auch später noch erwähnen. Es ist also offensichtlich möglich und es ist offensichtlich machbar, so etwas auch zu erheben. Mhm. Und ich sag mal, wenn man die Leute schon zu Hause einsperrt und das für bis zu 14 Tage, dann sollte man vielleicht wissen, wen und wie viele. Immerhin sollten die Ämter das ja eigentlich irgendwie auch wissen können, wen sie da sanktionieren.
Na, theoretisch. Beginnen wir bei unserer kleinen Reise durch Deutschland mal im bayerischen Landkreis Kulmbach. Zitat: Aufgrund der aktuellen, expansiven, dynamischen Entwicklung der Covid-Pandemie sind alle unsere Kapazitäten darauf gerichtet, diese einzudämmen und Gefahren abzuwenden. Deshalb bleibt Ihre Anfrage unbeantwortet. Naja, das ist ja auch schon eine Antwort.
Danke für nichts. Weiter geht's in Niedersachsen, Landkreis Helmstedt. Im Auftrag des Landrats erklärt man uns, Ihre Presseanfrage kann nicht beantwortet werden, da diese Daten nicht erhoben wurden. Und aufgrund des Arbeitsanfalles momentan auch nicht ermittelt werden können. Bei künftigen Anfragen senden Sie bitte eine Kopie Ihres Presseausweises mit. Hätte ich gleich am liebsten geworden, aufgrund der aktuellen Situation kann das nicht möglich sein, dass ich Ihnen einen Presseausweis schicke.
Kann ich außerdem, nicht zum Kopierer gehen.
Irgendwo in Bayern hat man uns doch auch mal den Presseausweis abverlangt, um auch danach nochmal zu sagen, wir geben Ihnen keine Informationen. Also es klingt eher so nach vergebener Liebesmüh. Schöne Grüße nach Helmstedt. Und wenn Sie nicht glauben, dass ich Journalist bin, gucken Sie sich doch mal diese Sendung an.
Aha. Okay, wir gehen nach Hessen in den Main-Taunus-Kreis. Dort schrieb man uns, Sie finden tagesaktuelle Meldungen auf unserem Internetportal. Ich bitte Sie, auf diese Informationsquelle zuzugreifen, da wir personell nicht in der Lage sind, weitere Anfragen zu bearbeiten. Ist ja gar kein Problem. Auf dem Internetportal, da steht aber gar nichts von Quarantäne und Quarantänezahlen. Da findet man lediglich die Zahl der positiv Getesteten. Das reicht uns nicht.
Ja, ich glaube, der Pressesprecher, der installiert gerade das neue Faxgerät. Ab nach Nordrhein-Westfalen. Die Stadt Gelsenkirchen teilt mit, kurz und knapp. Sehr geehrter Herr Jopper, leider liegen uns zu Ihren Fragen keine Daten vor.
Ja,
schade. Macht ja nichts. Ist ja auch nicht so wichtig.
Nee, eben. Wo wir übrigens gerade in NRW sind, wir hatten letzte Sendung eine Stadt erwähnt, die noch nicht mal ein Faxgerät.
Bottrop.
Hatten. Bottrop. Entschuldigung, Bottrop hat Zahlen geliefert.
Aber mit Brieftaube.
Nein. Also die haben kein Fax, aber die hatten doch eine E-Mail-Adresse, habe ich mich verguckt. Das der Vollständigkeit halber. Aber schauen wir mal in den Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz. Da teilte man uns freundlicherweise mit. Folgende Informationen können wir Ihnen übermitteln. Seit Corona-Beginn sind im Rhein-Lahn-Kreis zu verzeichnen Gesamtinfizierte 2321, Verstorbene 85, Genesene 1996, getestete Personen 22.755, geimpfte Personen 3.799. Ja, danke, aber das haben wir nicht gefragt.
Aber wirklich nicht. Also das ist ja nur Copy-Paste von der Internetseite oder von sonst wo. Mhm. Da kann ich mir jetzt nochmal die positive Rate ausdenken. Das ist ja ganz interessant. Die haben nämlich eine von 10%. Das ist ja jetzt im Pandemieschnitt, glaube ich, ziemlich viel. Mhm. Wurst, egal, ist gar nicht das Thema. Wir machen weiter in Rheinland-Pfalz. Westerwaldkreis, da gab es eine halbe Antwort. Der Westerwaldkreis hat bis zum 23.10. eine Aufschlüsselung der Quarantänezahlen auf seiner Internetseite vorgenommen.
Schön.
Super. Danach war der Arbeitsaufwand für diese Aufschlüsselung aufgrund der steigenden Infektionszahlen nicht mehr zu leisten. Also ist doch Bestes, ja? Also da, wo es dann interessant geworden wäre, nämlich zu Beginn der zweiten Welle, haben sie dann einfach aufgehört zu zählen, dann war es halt nicht mehr zu machen. Mhm. Das bringt uns doch mal dazu, was sie uns jetzt... Okay, jetzt halte ich ein Plädoyer, das wird Ihnen da draußen richtig gut gefallen.
Oha.
Also Sie merken, dass ja der Westerwald beispielsweise überhaupt mit gar nichts mehr hinterhergekommen ist, sobald die zweite Welle begonnen hat. Mhm. Das bedeutet ja, dass die weder mit 50er-Inzidenzen arbeiten können, noch mit 20er-Inzidenzen. Die können einfach gar nicht arbeiten. Und da sind wir wieder bei der No-Covid-Fraktion bei Bundeskanzlerin Merkel. Haben die nicht vielleicht recht? Müssen wir nicht ein bisschen Rücksicht auf den Westerwald nehmen und tatsächlich die Inzidenzen auf unter 10 mitbringen, damit die wenigstens ihre Quarantänefälle wieder zählen können?
Ja, und die die eingehenden Faxe. Ja. Aber besser geht ja immer. Und da schauen wir mal nach Berlin. Und zwar in den Bezirk Neukölln, also deinen Heimatbezirk.
Ups, gehen raus.
Da kam meine absolute Lieblingsantwort her. Liebe Hauptstadt, meine Güte. Also die Antwort, die lässt wirklich tief blicken. Achtung. Mit Inkrafttreten der in Neukölln geltenden Allgemeinverfügung sind nachweislich infizierte Personen, Kontaktpersonen der Kategorie 1 sowie Verdachtspersonen unmittelbar verpflichtet, sich in Isolation bzw. Quarantäne zu begeben. Eine gesonderte Anordnung des Gesundheitsamtes erfolgt nicht. Daher liegt eine Übersicht über die tatsächlich angeordneten häuslichen Isolationen und Quarantänen nicht vor.
Der widerspricht sich der Text. Eine gesonderte Anordnung erfolgt nicht. Darum haben wir keine Zahl der angeordneten Quarantänen.
Ja.
Ihr habt sie ja gar nicht angeordnet. Ich habe sie ja angeordnet. Ich rufe meine Kontaktperson an und sage, du bist jetzt in Quarantäne. Edge back.
Ja. Ey. Wir haben uns doch da mal gesehen.
Also jeder, der positiv getestet wurde in Neukölln, muss sich erstmal zu Hause isolieren und dann muss er selber seine Kontaktperson anrufen und sagen, nee, ist jetzt nicht mehr, du darfst nicht mehr raus die nächsten 2 Wochen. Kriegst zwar auch keinen Bescheid dafür, kriegst keinen Quarantänebefehl.
Für den Arbeitgeber auch blöd.
Kannst du nirgendwo ein, wir arbeiten ja in Neukölln, eher untergeordnet. Wundert mich ehrlich gesagt nicht. Aber gut, Neukölln, Vertrauensbasis, da hält sich ja jeder an die Regeln. Das wissen wir ja.
Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Übrigens damit natürlich für uns auch überhaupt keine nutzbaren Zahlen. Gleiches gilt auch in Berlin für die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Steglitz-Zehlendorf. Die haben nämlich auch schon geantwortet. Auch hier keine Zahlen. Aber in der Hauptstadt, da wundert einen ja eigentlich gar nichts mehr.
Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt in das Land von Pandemieversager Markus Söder gehen. Ja, ist ja faszinierend, ne? Der Mann, der immer die härtesten Maßnahmen will und auch durchsetzt, wo die Polizei tatsächlich noch mit dem Gummiknüppel durch die Gegend spaziert und sagt, hier wird nicht gerodelt und ähnliches. Gerade in diesem Bundesland gibt es nach wie vor die höchsten Inzidenzen. Wie kommt das eigentlich? Hatten wir doch neulich mal auseinanderklambüsert. Da hatten wir 6 Landkreise in Deutschland, wo es noch über 200 oder sogar über 300 war. Da waren 5 in Bayern. Was ist denn da los? Aber gerade in Bayern scheinst du mit deinen Anfragen ja mal wieder die Pferdescheu gemacht zu haben.
Scheint so. Also mehrere bayerische Landkreise, allen voran der Landkreis Schwandorf, die wollten auch da erstmal einen Presseausweis, habe ich dann geschickt. Dann haben sie geschrieben, dass sie meine Anfrage direkt besser nach München weiterleiten, an das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Da würde man dann die Beantwortung zentral übernehmen.
Okay, wie war die Antwort? Was hat das Staatsministerium denn zukommen lassen?
Sie haben tatsächlich geantwortet und zwar, sehr geehrter Herr Jopper, vielen Dank für Ihre Anfrage, zu der wir Ihnen leider mitteilen müssen, dass uns eine Gesamtzahl der Personen, die seit Beginn der Pandemie in Bayern als Kontaktpersonen eingestuft waren und sich in Quarantäne begeben, dass uns die nicht vorliegt. Die Zahlen müssen bei den einzelnen Gesundheitsämtern erhoben werden. Werden sie aber nicht. Schade.
Soweit also nach Bayern. Einige Ämter haben sich aber tatsächlich dann auch zurückgemeldet und sie haben tatsächlich auch die Zahlen geliefert, die wir gerne haben wollen. Ganze Tabellen mit Monatsübersichten sind da entstanden. Es läuft also nicht komplett unterschiedlich. Also es läuft nicht komplett daneben in Deutschland, es läuft komplett unterschiedlich. Das heißt, die einen machen so und die anderen so. Was ja dann auch darauf hinweist, dass es durchaus möglich wäre. Viele Anfragen sind von deiner Seite noch in Bearbeitung, aber ein Lob wolltest du noch aussprechen.
Ja, sehr gerne sogar und zwar Gruß nach Hamburg, moin moin, das hat mir richtig gut gefallen, das fand ich richtig toll. Herzlichen Dank an die Hansestadt, weil da habe ich die einzelnen Gesundheitsämter auch angeschrieben, das sind 7 Stück an der Zahl dort oben und dann habe ich eine zentrale E-Mail bekommen, da hat sich jemand also dran gesetzt und das bei allen Gesundheitsämtern für mich zentral zusammengesucht, gesammelt und mir alle Daten und Zahlen da zur Verfügung gestellt. Und das heißt, ich hatte alles direkt aus einer Hand. Das hätte ich mir von anderen Bundesländern auch gewünscht.
Also Sie merken, wir klemmen uns richtig dahinter. Wir wollen Daten und Fakten sammeln und wir sammeln dabei auch wirklich sehr, sehr viele Erfahrungen aus Corona-Deutschland und legen da auch Finger in die Wunde und ich hoffe, das ist in Ihrem Sinne. Das ist auch der Stil, mit dem wir im Moment fortfahren. Vielleicht ein bisschen weniger Videoschnipsel, hin und wieder wollen wir auch mal schmunzeln. Aber damit läuten wir jetzt langsam schon das Ende ein, aber wir haben noch was Spannendes vor uns. Zunächst aber noch was Schönes zum Genießen von deiner Seite.
Ja, also als Erklärung, Benjamin hatte letzte Sendung ja schon angekündigt, als Webtipp eine Google-Suche zu machen, eine ganz spezielle. Wir haben gesagt, das klammern wir mal aus und Benjamin wird das mal gesondert aufzeichnen und am kommenden Wochenende werden wir das auf unserem YouTube-Kanal so als Wissen to go, sage ich jetzt einfach mal, verpackt, Ihnen dann zur Verfügung stellen. Schauen Sie mal nach, das ist wirklich interessant, wenn Sie da bestimmte Sachen in einem bestimmten Zeitraum auf Google suchen wollen. Wie geht das eigentlich?
Also es ist jetzt keine Magie, aber es ist so eine Art Zauberstab und das ist schon mal nicht schlecht. Ja.
Genau, und deswegen als Webtipp ist gleichzeitig auch ein Musiktipp, denn ich habe heute auf meinem Schreibtisch kam per Post, wir haben wieder Post gekriegt, wir kriegen übrigens gerne Post, die Adressen müssen Sie allerdings selber raussuchen. So, habe ich diese CD bekommen und das ist Donnertrommelmugge, heißt das, Volume 1 und da habe ich mal drauf geschaut, da sind eine ganze Menge toller Songs dabei, ein paar sind natürlich auch auf YouTube da angegeben und deswegen einen Ausschnitt können wir Ihnen aus einem Video da jetzt auch schon zeigen, das ist Wir könnten von Kiles Moore featuring Morgan und Aeon, viel Spaß Spaß damit.
Wir könnten alles verändern, wenn wir nur aufhören zu glauben, wir könnten gar nichts verändern. Alles ist änderbar, ja, nicht nur in dem Wahljahr. Nutz deine Stimme, auch wenn man nicht danach gefragt hat. Wir könnten aufhören, so zu tun, als hätte Geld einen Wert. Und so handeln, als ob wir wirklich alle Menschen wären. Ganz ohne Messenger, miteinander sprechen lernen. Lächeln verbindet, in uns drinnen schlägt dasselbe Herz. Wir könnten uns verändern, dadurch alles um uns herum verändern. Dadurch wirklich alles vom Grund auf ändern. Es gibt keinen Grund, noch länger darauf zu warten und einfach starten, statt zu fragen, warum's andere nicht taten. Wir könnten das T streichen, denn wir können, Punkt. Oder warum glaubst du, wählte unser Schöpfer uns? Wir könnten anfangen und endlich in uns selbst vertrauen. Komm, wir beginnen jetzt an einer neuen Welt zu bauen. Oh!
Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Setzen ein Zeichen. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen.
Also Donner Trommel Mugge Volume 1 auf donnertrommelmugge.de. Mehr Infos.
Also eigentlich könnten wir jetzt ja schon zum Ende kommen, aber Sie als Stammzuschauer wissen, dass noch was passieren wird. Wir werden auf jeden Fall noch etwas schreddern. Es ist noch eine Meldung aufgeploppt, gerade am gestrigen Dienstag. Und da habe ich den Joppa am Abend um 18.30 Uhr nochmal angerufen und gesagt, das müssen wir noch reinnehmen. Mhm. Ist das jetzt vielleicht das Ende von Querdenken?
Von wieder.
Ja, hören wir doch mal Michael Ballweg. Also ich habe den Gründer von Querdenken und Querdenken 711 ja am 4. Oktober in Konstanz getroffen. Und da habe ich ihn gefragt, Herr Ballweg, was müsste eigentlich passieren, dass Sie sich eines Tages entschuldigen müssen?
Ich hatte es immer gesagt, wir hören mit unseren Demonstrationen sofort auf, wenn die Bundesregierung uns nachweist, dass aus denen ein Krankheitsrisiko hervorgeht.
Okay, also aufhören bei Nachweis eines Infektionsgeschehens. Ja, dann war es das doch jetzt, ne? Weil der Volksverpetzer, der ist sich ja sicher, Achtung, Studie beweist, nur 2 Querdenker-Demos haben bis zu 21.000 Menschen angesteckt.
Oh wow, nur 2 Querdenker-Demonstrationen, aber wir haben ja hunderte Querdenker-Demonstrationen, das heißt, ich gehe davon aus, dass es gar kein Infektionsgeschehen abseits der Demonstration gegeben hat.
Absolut, absolut. Naja, gut, aber gut, der Volksverpetzer, wissen wir natürlich, der liegt seit Monaten jetzt schon im Schützengraben und der schießt mit alles, was er hat, vor allem natürlich auf die Querdenker. Aber nicht nur er, der meint das, der Volksverpetzer, auch der Berliner Tagesspiegel. Der berichtet nämlich, inzwischen ist klar, diese beiden Querdenker-Demos waren Corona-Superspreader-Events. Geschrieben hat das der Tagesspiegel übrigens nicht als Kommentar, wie man ja bei der Überschrift meinen könnte, sondern wirklich im Rahmen eines journalistischen Beitrags.
Also, was war passiert? Wissenschaftler der Berliner Humboldt-Universität haben sich zusammengetan mit dem ZEW Mannheim, das wir uns möglicherweise auch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Mhm. Da wurde eine Studie veröffentlicht. Die Frage war, haben die Demonstrationen im November in Berlin und in Leipzig eigentlich für ein Infektionsgeschehen gesorgt? Wir erinnern uns, 15. November, Wasserwerfereinsatz und Leipzig, die Lichterkette und der Marsch, der dann einmal um den Ring ging.
In dieser Studie hat man sich unterschiedliche Landkreise vorgenommen. Dabei wurden 3 Kriterien untersucht und übrigens nicht nur ein Kriterium, wie es gestern auch bei RTL hieß. 3 Kriterien wurden untersucht. Die Masernimpfquote, die Wahlergebnisse der AfD und die Haltestellen des Busunternehmens Kadenreisen. Besser bekannt als Honk for Hope, denn Kadenreisen, die bieten nämlich Bustouren zu Demonstrationen an. Dabei reisen die Passagiere dann meist ohne Maske, aber mit Maskenattest.
Nun haben die Studienmacher sich also Landkreise gesucht, die bei diesen Kriterien auffällig geworden sind. Beispielsweise Kleinstädte mit Bushaltestellen von Honk for Hope. Dann hat man sich die 7-Tage-Inzidenz bis Weihnachten angeschaut und mit Landkreisen verglichen, die keine Haltestätten hatten.
Ja, und siehe da, die untersuchten Landkreise, die sollen laut den Studienmachern eine höhere Inzidenz haben. Also gestartet seien die Vergleichslandkreise bei 60, die ohne Bushaltestellen seien dann bei 100 gelandet, die mit Haltestellen bei 140. Daraus leitet man dann da ab, dass die Demonstrationen eben den Unterschied gemacht hätten und 16.000 bis 21.000 Neuinfektionen verursacht hätten.
Gut, also der Tagesspiegel schreibt eindeutig, die Corona-Demos waren Superspreader-Events. Maserngegner, Impfgegner, Demonstranten, AfD-Wähler, die seien also verantwortlich für die Ausbreitung des Coronavirus. Da habe ich natürlich gefragt, also wenn AfD-Wähler solche kompletten Virenschleudern sind, übrigens nebenbei erwähnt, es gibt auch Untersuchungen, die besagen, dass Querdenker nicht AfD-Wähler waren, sondern überwiegend beispielsweise grüne Wähler waren in der Mehrzahl, möglicherweise jetzt zu AfD-Wählern werden, weil die AfD Oppositionspolitik macht, die man sich von den Grünen erwartet hätte. Aber nur mal so, Querdenker waren vor einem Jahr in der Regel keine AfD-Wähler. Dazu gibt es jedenfalls auch Studien, die hier erwähnt werden sollen. Also wenn diese AfD-Wähler also solche Virenschleudern sind, da habe ich mich gefragt, wie steht es denn dann eigentlich um mein eigenes Risiko? Und da habe ich mir mal meinen Wahlkreis angeschaut. Also alle Zahlen, die wir jetzt präsentieren, beziehen sich auf die Abgeordnetenhauswahl 2016 in Berlin. Und mein Ohrenwahlbezirk ist 08309. Was sehen wir denn da? Die Grünen mit rund 28% die stärkste Partei bei mir. Was? Die Linke mit rund 28%, dann die SPD mit rund 18%. Also das ist mein Urnenwahlkreis. 74% für linke Parteien und da habe ich die Piratenpartei, die ja auf jeden Fall auch als links einzuordnen ist, mal rausgelassen. Knapp 8% AfD. Da müsste ja bei mir zu Hause alles safe sein.
Weiter geht's im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, haben wir heute schon mal erwähnt. Die Grünen bärenstark mit rund 33%, Linke mit 21%, SPD mit 19%. Tutto completi 73% für diese Mitte-Links-Parteien, ja, und keine 6% AfD. Also besorgte Corona-Bürger, die sollten sich in Friedrichshain-Kreuzberg jetzt pudelwohl fühlen.
Und dann habe ich noch Berlin-Mitte für Sie. Also über 60% für die drei genannten Lockdown-Parteien aus dem linken Lager, die AfD bei 10% und damit immer noch unter dem stadtweiten AfD-Durchschnitt von 14%. Bedeutet für mich, Berlin-Mitte sollte ja sicher sein. Laut dem Tagesspiegel droht dann wohl kein Superspreader-Event dort.
Ja, aber Moment, was habe ich denn hier ebenfalls im Tagesspiegel gefunden? Im Herbst 2020 waren Neukölln, Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg am stärksten betroffen.
Was? Weniger AfD-Wähler und trotzdem in Berlin am stärksten betroffen? Wie geht das?
Ja, es kommt noch besser. Im Tagesspiegel steht, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick weisen die niedrigsten Inzidenzen auf. Lichtenberg 19% AfD, Treptow-Köpenick rund 21%, Marzahn-Hellersdorf 23%. Welche Erklärung gibt es denn dafür?
Hat der Tagesspiegel gefunden in einem weiteren Artikel. Je prekärer und enger, desto mehr Corona. In Berlin liegt es also nicht an Demonstranten, Querdenkern, Masern, Impfverweigerern oder AfD-Wählern. In Berlin liegt es dann halt einfach an der Bevölkerungsdichte. In anderen Landkreisen, da ist sich der Tagesspiegel ja sicher, liegt es an Bushaltestellen von Honk for Hope.
Liebe Zuschauer, was wir hier natürlich jetzt verdeutlichen wollen, Volksverpetzer, Tagesspiegel und viele andere Medien auch, die machen es sich natürlich vielfach viel zu einfach. Die haben da jetzt eine Studie gefunden und deren Berichterstattung wird quasi durch diese Studie einfach nur bestätigt. Also bestätigt. Und das ist ja eine Richtung, in die sie sowieso schon vorher gearbeitet haben.
Und wir können ganz ehrlich zu der Aussage in dieser Studie noch gar nicht besonders viel sagen. Die Studie ist gestern am Dienstag rausgekommen und zwar auf Englisch. Heute ist Mittwoch, früher Nachmittag. Also, haben wir sie durchgearbeitet? Nein. Glauben Sie eigentlich, dass der Tagesspiegel und der Volksverpester, diese englische Petzer, ich kann es nicht aussprechen, ist auch gar keine böse, ist keine böse Absicht. Aber glauben Sie denn, dass die jetzt komplett gelesen haben? Kann ich mir eigentlich nur nicht vorstellen. Aber wie ist das denn mit Studien? Ich meine, wir haben doch mittlerweile einiges gelernt zum Thema Wissenschaft.
Ja.
Da kommt eine Studie raus. Ist die eigentlich schon gepeer-reviewed worden? Haben andere Wissenschaftler darüber geguckt? Und würden die Studienmacher selber von Beweisen und Sicherheiten sprechen? Oder sprechen Wissenschaftler nicht vielleicht eher von Korrelationen, Beobachtungen, statistischer Signifikanz, möglichen statistischen Zusammenhängen? Hinweisen auf solche Zusammenhänge machen Wissenschaftler nicht eigentlich sowas, anstatt von Beweisen zu sprechen?
Landkreise, nach Kriterien wie Bushaltestellen zu filtern und dann zu vergleichen, das dürfte bisher absolut einzigartig sein. Und das muss natürlich überprüft werden. Und diese Berichterstattung, die passt uns dann nämlich überhaupt nicht. Und die ist schlicht und ergreifend populistisch und verkürzend.
Und wissen Sie was? Das habe ich auch gerade gemacht. Und zwar habe ich meinen Bezirk Neukölln genommen. Aber ich habe nicht den ganzen Bezirk genutzt, sondern ich habe nur meinen Urnenwahlkreis genommen. Vielleicht haben Sie das mitbekommen. Bei mir ist nämlich das Ergebnis der Linken deutlich höher als im Restbezirk. Ich habe mir also mit Absicht genau die Statistik rausgesucht, die mir gerade in meine Argumentation richtig gut reingepasst hat. Die hat für mich gepasst und darum habe ich genau die genommen. Tja, und das habe ich dann mit Populismus verbreitet. Schön, oder? Aber ich habe es Ihnen gesagt. Genau das erwarten wir von Journalisten.
Ja.
Dass sie es sagen, was sie machen und dass sie es erklären. Und so geht's aus unserer Sicht gar nicht.
Nein. Lange Rede, kurzer Sinn. Deshalb schreddern wir heute den Volksverpetzer und auch den Tagesspiegel.
Und es tut mir leid, beide Medien fallen mir mit dieser Berichterstattung auf. Und ich bin mit dem Tagesspiegel eigentlich nicht fertig. Ich weiß, es steht nicht im Skript, aber ich bin nicht fertig damit. Denn in diesem Artikel oder in dem anderen Artikel, den ich gelesen habe, war wieder die Rede von 71 verletzten Polizisten auf dieser Wasserwerfer-Demonstration. Das hole ich mir gerne nochmal raus, denn da habe ich ganz andere Informationen, dass die 71 verletzten Polizisten möglicherweise gar nichts damit zu tun hatten.
Nicht nur möglicherweise.
Und sie schreiben, und sie schreiben es immer weiter. Und das ist wirklich nicht in Ordnung. Ich meine, wenn man uns Propaganda nachsagt, alles okay, keine Ahnung, ja, wir sind ja die Putin-Presse, ist uns Wurst, macht es ruhig. Aber ihr seid doch die Guten, ihr seid doch der Tagesspiegel, ihr seid doch das Medium mit der nationalen Reputation, ihr seid doch so stolz darauf, dass ihr diese neuen Datenanalyse-Tools entdeckt habt. Ihr macht doch diesen Libertas-Journalismus. Was ist denn bei euch eigentlich los? Ist das euer Ernst? So tendenziös? Wirklich?
Ja, und vom Volksverpetzer erwarte ich nichts anderes, aber beim Tagesspiegel ist es halt nochmal eine andere Geschichte, allein wegen der sogenannten Reputation. Also, journalistische Sorgfaltspflicht gleich null, schlicht Populismus geht gar nicht und deshalb zu Recht in dieser Form von uns.
Es passt ja wie die Faust aufs Auge, habe ich ja gar nicht mitbekommen. Liebe Tagesspiegel-Redakteure, wir haben Platz.
Ja, denn unser Chef, da kommen wir jetzt noch zur Ankündigung, unser Chef hat uns gesagt, könnt ihr nicht mal, macht doch mal, es geht um Folgendes. Ja, wir haben Platz. Wir würden nämlich ganz gern unser Team ein bisschen verbreitern. Also SNA News sucht Journalistinnen und Journalisten. Und wenn sie sagen, ach, das wäre was für mich oder Mensch, da kenne ich jemanden, am besten natürlich in Berlin und im Umkreis, dann melden sie sich sehr gerne bei uns. basterberlin@snanews.de, in diesem Fall mit dem Betreff Bewerbung.
So ist es. Wenn Sie wirklich meinen, dass Sie mit uns beiden zusammenarbeiten wollen, tun Sie das. Sie sollten aber schon ein bisschen journalistische Erfahrung haben. Das ist schon wichtig.
Bei uns kann man ja alles machen. Also Print, Radio, Video, alles möglich. Also Unterlagen dann gerne per E-Mail. Und nochmal auf den ersten Aufruf hingewiesen. Gerne auch nochmal eine E-Mail an uns mit dem Stichwort Gesundheit, wenn Sie Infos über die Entwicklung des Gesundheitssystems haben. Ja. Was in Berlin, haben wir alles schon erwähnt. Unseren Telegram-Kanal, gerne alles abonnieren.
Dann machen wir dann die Umfrage gleich rein.
Auch das, ich denke, damit sind wir durch.
Reicht's für heute. Super, alles klar. Schön, dass ihr dabei gewesen sind. Mein Name ist Benjamin Golme. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Restwoche, einen wunderbaren Rest-Lockdown. Möge er eines Tages enden. Auf bald.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.